Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Die römisch-katholischen Nonnen in den USA haben letztes Jahr für Schlagzeilen gesorgt. Sie haben sich für Arme und Schwache eingesetzt. Ja, Sie haben richtig gehört, die Nonnen hatten sich zu stark um die Armen gekümmert und wurden deshalb vom Vatikan gerügt. Die Nonnen ließen sich das nicht gefallen und machten ihre Arbeit weiter. Für ihr Engagement und ihre Courage erhalten die rund 46.000 US-amerikanischen Nonnen heute Nachmittag in Luzern den renommierten Herbert-Haag-Preis für die Freiheit in der Kirche. Als Vertreterin nimmt diesen Preis die Franziskanerin Pat Farrell entgegen. Rita Schwarzer hat die Nonne in ihrem Zuhause in Dubuque im US-Bundesstaat Iowa besucht. Das war noch vor der Papstwahl, weshalb die Sendung mit einem Gebet an die Kardinäle beginnt.
Gottesdienst im Mount St. Francis Center, Mutterhaus und Altersresidenz der Franziskanerinnen von Dubuque im US-Bundesstaat Iowa. Rund 100 Frauen haben sich kreisförmig in der lichtdurchfluteten Kapelle versammelt. Sie beten für Versöhnung und Frieden, aber auch dafür, dass der Heilige Geist die 115 Kardinäle in Rom bei der Wahl ihres neuen Hirten inspirieren und stärken möge. Die Schwestern von St. Francis sind zwar mehrheitlich grauhaarig, aber keineswegs von gestern. Ihre Ordenskleidung haben die allermeisten schon in den späten 60er Jahren abgelegt, wie die Mehrheit der amerikanischen Nonnen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Und wie das Gros der US-Ordensfrauen gehören auch die Franziskanerinnen von Dubuque zu den ersten Generationen best ausgebildeter Frauen des Landes. Sie haben studiert, nicht selten sogar doktoriert. Sie haben im Stillen an der Basis von Schulen und Pfarreien gewirkt oder an der Spitze von Universitäten und Spitälern. Sie haben soziale Projekte im Inland koordiniert oder humanitäre Hilfe in Krisen- und Kriegsgebieten. Und dennoch können diese hochqualifizierten Frauen bei der Neuwahl ihres obersten Hirten nicht mitreden, sondern bestenfalls beten. Ging es nach den Nonnen von St. Francis, hätten Frauen längst ihren rechtmäßigen Platz in der Männerrunde. Dies verdeutlicht auch ein großes Wandrelief im Speisesaal ihrer Ordensgemeinschaft.
We wanted a special kind of last supper in our dining room and to also depict our lives and the heritage of our congregation.
Sie hätten sich für ihren Esssaal eine spezielle Darstellung des Abendmahls gewünscht, erklärt Pat Farrell bei einem Rundgang durch den Gebäudekomplex. Ein Abendmahl, das auch ihr Leben als Nonnen darstelle und das Erbe ihres Ordens.
Our foundress is there. It's Jesus with some of the very Jewish-looking apostles, men and women, children.
St. Francis. Kunstvoll geschnitzt aus Naturhölzern in diversen Rot- und Brauntönen, eine lange Tafel. Daran sitzen nicht nur Jesus und einige seiner Jünger, jeweils klar als Juden erkennbar an Kippa und Gebetsschal. Auch Frauen in verschiedenen Ordenstrachten haben an der Tafel Jesu Platz, darunter Mutter Xavier, die deutsche Ordensgründerin, dann der heilige Franziskus und die heilige Clara von Assisi, einfache Bäuerinnen, Bauern und Kinder unterschiedlicher Hautfarben und die afroamerikanische Bürgerrechtsikone Martin Luther King.
So it's kind of a picture of the inclusive table that we want to contribute to building in our world.
Das ist die Art von Tafel, wie er den Ordensfrauen von St. Francis vorschwebt. Eine, die alle mit einschließt, unabhängig von Status, Alter oder Geschlecht. Solidarität mit den Armen, Frieden und Gewaltfreiheit sowie ein engeres Verhältnis zu Mutter Erde und Schwester Wasser, das sind denn auch die erklärten Grundsätze ihrer Mission. Davon zeugen nicht nur die laufenden Programme und Projekte im In- und Ausland, zum Beispiel in Iowa, Mississippi, Honduras und Tansania. Davon erzählen auch die Bilder, Fotografien und Vitrinen in den Fluren der Ordensgemeinschaft. Pat Farrell, 66, dunkler Kurzhaarschnitt, Blue Jeans und auberginefarbenes T-Shirt, zeigt auf alte Fotos aus China.
We did have sisters who were missionaries in China.
St. Francis hatte dort eine kleine Mission, bis die Kommunisten an die Macht kamen und Nonnen in Straflager sperrten. Die Frauen bekamen die Wahl, ihrem Orden abzuschwören oder ihr Land zu verlassen. Inzwischen sind einige der chinesischen Schwestern aus dem amerikanischen Exil in ihre Heimat zurückgekehrt.
After communism fell in Europe, there were so many sisters who had been underground.
Auch in Polen waren Ordensfrauen im Einsatz. Sie halfen Nonnen, die bis zum Fall des Kommunismus im Untergrund gelebt hatten, beim Wiederaufbau ihrer Gemeinschaften.
This is from El Salvador. I brought that. Actually, I brought that back for.
Das hier ist von El Salvador, erzählt Pat Farrell und zeigt auf ein großes, farbenprächtig bemaltes Holzkreuz an der Wand. Sie hatte es im Flugzeug nach Dubuque gebracht für eine Gedenkfeier zum 30. Todestag vierer Nonnen. Die Frauen waren 1980 von salvadorianischen Todeskommandos vergewaltigt und ermordet worden. Ja, bestätigt Pat Farrell auf Nachfrage. Eines der Opfer war ihre Freundin Ita Ford, eine 40-jährige Nonne aus New York.
Ita Ford was a friend of mine. Yeah.
Pat Farrell hüstelt, verstummt für einen Moment. Ihr Blick wandert in die Weite des Korridors. Dann setzt sie den Rundgang fort in ihrer liebenswürdigen, ruhigen und souveränen Art. Das ursprüngliche Mutterhaus ist ein prachtvoller Backsteinbau aus dem 19. Jahrhundert. Vier später errichtete Gebäude wurden inzwischen abgerissen. Dafür entstand vor eineinhalb Jahren ein kleineres, ringförmiges Haus, gebaut nach modernsten ökologischen Kriterien und ausgerichtet auf die wachsenden Bedürfnisse der immer älteren Einwohnerschaft. Nicht wenige der Damen haben nämlich inzwischen das biblische Alter von 90 und mehr Jahren erreicht, erzählt Pat Farrell, und versucht, mit Hilfe der 90-jährigen Anne herauszufinden, wer inzwischen die Ältesten im Bunde sind.
How many do we have over 100 now?
Over 100. Angela and Marici and Jean Ann. Those three have celebrated their 100th birthday.
Drei Nonnen haben inzwischen ihren 100. Geburtstag gefeiert. Ein paar weitere stehen kurz davor, zum Beispiel Antonita, eine kleine, resolute Frau von 99 Lenzen. Sie kümmert sich nicht nur um die kränkelnden Pflanzen sämtlicher Mitschwestern, sie behält auch die Beete des Anwesens im Auge, die heute von örtlichen Gärtnern bewirtschaftet werden.
Well, they should get more sweet corn here. We've got all that land and we buy the sweet corn? Oh, come on.
Die sollten mehr Mais besorgen, urteilt sie nach einem kritischen Blick auf die Pflanzliste. Mais kaufen, wo wir doch so viel Land besitzen, na hör mal, raunt sie. Und weiter geht's auf der Sightseeing-Tour über diverse Stockwerke und Flure. Wo immer wir auftauchen, werde ich mit offenen Armen empfangen. Willkommen und danke, dass Sie den langen Weg hierher gereist sind, um unsere Pat zu treffen, begrüßt mich beispielsweise die 85-jährige Schwester Mona.
Thank you for coming all the way over here to meet our Pat.
Thank you.
Vom ehemaligen Kohlekeller über die Großküche bis hin zu den spärlichen Klausen der Nonnen. In der Ordensgemeinschaft St. Francis gibt es keine verschlossenen Türen und keine Tabus. Ich könnte Ihnen auch noch den Estrich zeigen, scherzt Pat Farrell. Den Dachstock lassen wir dann aber doch lieber bleiben und setzen uns stattdessen zum Gespräch in den Sitzungsraum der Ordensleitung. Pat Farrell, heute Vizepräsidentin der St. Francis-Gemeinschaft, ist erst vor wenigen Jahren nach Dubuque zurückgekehrt, nach über 5 Jahrzehnten.
It's been a very long time since I've lived in Iowa.
Geboren ist die 66-Jährige auf einer kleinen Farm, etwa eine Autostunde von Dubuque entfernt. Als sie mit 14 vom neuen Mädcheninternat der Franziskanerinnen erfährt, ist sie Feuer und Flamme.
I went to a parish school where the sisters from this community taught and I saw.
Ich ging damals in eine katholische Grundschule, in der Nonnen von St. Francis unterrichteten. Ich sah glückliche Frauen und Frauen, die Gott zu kennen schienen. Und das waren die beiden Dinge, die ich für mein Leben auch wollte. Ich wollte glücklich sein und Gott kennen. So kam ich nach Dubuque und meine Familie hat mich darin unterstützt.
Bereits im zarten Alter von 18 Jahren tritt Pat Farrell in den Nonnenstand ein. Aus heutiger Sicht viel zu früh.
I became a nun, right, at age 18. Which now we would no longer accept a young woman at age 18.
Heutzutage würden wir junge Frauen in diesem Alter nicht länger akzeptieren. Sie benötigen mehr Zeit, um eine größere Reife zu erlangen. Heute wissen wir das. Damals wussten wir es nicht. Aber in meinem Fall hat es funktioniert.
We wouldn't do that now, but we did it when I was 18 and it worked for me.
Trotzdem durchläuft auch die junge Pat nach ihrem Eintritt in die klösterliche Gemeinschaft eine Phase des Zweifelns und des Haderns.
Of course, and I entered in 1965 right after the Second Vatican Council when
Natürlich. Ich bin ja 1965 eingetreten, kurz nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. Damals herrschte in der Kirche, im religiösen Leben und in der Welt überhaupt ein enormes Durcheinander. Ich hinterfragte vieles, ob Gott wirklich existierte, was ich tatsächlich glaubte. Ich durchlief die typische Suche einer Heranwachsenden. Gerade weil ich dem Orden so jung beigetreten war, musste ich diesen Prozess sehr bewusst vollziehen und mir Zeit und Raum dafür geben.
Nach dem Internat studiert Pat Farrell in einem katholischen College Englisch und Theologie. Danach arbeitet sie während einiger Jahre als Lehrerin in katholischen Schulen und Gemeinden in Iowa. Doch schon damals verspürt die junge Frau eine innere Unruhe.
I was always restless and I knew eventually that I just needed to be with people who
Ich wusste, dass ich letztendlich mit armen Menschen sein musste. Das war meine Berufung. Also sagte ich meinen Mitschwestern, mir ist egal, wohin ihr mich schickt, aber ich möchte mit Armen zusammen sein. Ihnen will ich meine ganze Kraft widmen.
I will go anywhere, I don't care where you send me, but I really need to be with people who are poor. I want to devote my energies to that.
Die Ordensleitung vergibt dem Drängen der jungen Pat nach und schickt sie zusammen mit ein paar weiteren Nonnen nach San Antonio im US-Bundesstaat Texas. Dort in einem ärmlichen Viertel arbeiten die Schwestern für eine mexikanisch-amerikanische Pfarrei. Ihre eigentliche Berufung aber entdeckt die junge Frau ein Jahr später, als sie für einen Sprachkurs über die Grenze nach Mexiko reist und sich Hals über Kopf in Lateinamerika verliebt.
I went to Mexico to learn Spanish and got to Latin America and fell in love with it.
Sie begegnet zum ersten Mal der Befreiungstheologie, der Kirche der Armen.
I was in an area in Cuernavaca studying Spanish where there were
Ich war in Cuernavaca. Dort gab es christliche Basisgemeinden. Ich nahm an einigen ihrer Veranstaltungen teil. Der Glaube, den diese einfachen Menschen dort praktizierten, war so lebendig und echt. Ich sagte mir, das ist die Art von Kirche, an die ich wirklich glauben kann. In diesem Umfeld möchte ich arbeiten.
And I thought to myself, this is the kind of church I can really believe in. I want to work in this kind of an environment.
Pat Farrell muss nach 2 Monaten nach San Antonio zurück, aber sie verlässt Südamerika mit dem festen Vorsatz, wiederzukehren. Nach 5 Jahren ist es endlich soweit. Das Mutterhaus in Dubuque entsendet sie zusammen mit einer anderen Franziskanerin nach Chile. Die beiden Frauen verschlägt es mitten in Augusto Pinochets Militärdiktatur. Bereits Tausende und Abertausende hat das Regime verhaftet, ermordet oder in die Flucht getrieben. Auch Vertreterinnen und Vertreter der katholischen Kirche stehen im Visier.
In Chile, I was in a very, very small and very
Pat Farrells Einsatzort ist zunächst eine mausarme Pfarrei in der Hafenstadt Arica, unweit der peruanischen Grenze. Sie arbeitet in Suppenküchen, unterstützt Frauenförderprogramme, hilft bei der Gründung christlicher Basisgemeinden. Nach 5 Jahren wechselt sie in die Hauptstadt Santiago. Dort ist sie für eine ökumenische Einrichtung tätig, die Konferenzen organisiert für Befreiungstheologen aus verschiedenen Kontinenten. Pat Farrell erzählt unaufgeregt und präzise. Angst um das eigene Leben ist kein Thema. Erst als ich sie darauf anspreche, sagt sie,
I was afraid at times, but it was always relative because
Gelegentlich verspürte ich Angst. Aber das chilenische Volk befand sich in weit größerer Gefahr. Die Furcht war allgegenwärtig. Im Laufe der Zeit hat sich das geändert, denn die Leute begannen sich zu organisieren und ihre Demokratie zurückzufordern. Das war ein langer, schmerzvoller, riskanter und gefährlicher Prozess. Doch zu erleben, wie sich Menschen zunehmend auflehnten und gewaltlos ihr Land zurückeroberten, war wunderbar und eines der Privilegien meines Lebens.
Wonderful to watch that unfold. It really was one of the privileges of my lifetime.
In Chile erfährt Pat Farrell die brutale Gewaltherrschaft der Militärdiktatur. Ein paar Jahre später in El Salvador gerät sie in die Wehren des blutigen Bürgerkriegs. Am Ende wird er 70.000 Menschenleben kosten, die meisten davon Zivilisten. In El Salvador arbeitet Pat Farrell in einem von der Diözese geführten Flüchtlingslager. Eine der wichtigsten Aufgaben dort, der Schutz der Kriegsopfer vor dem Zugriff des Militärs. In einer zweiten Phase führt sie Vertriebene in ihre ausgebombten Dörfer zurück, mitten in einer Kampfzone. Sie hilft bei der Beschaffung von Hilfsgütern, beim Wiederaufbau religiöser Strukturen, veranstaltet Alphabetisierungskurse, organisiert Aufklärungszirkel für Frauen zu Themen wie Sexualität und häusliche Gewalt. Plötzlich füllen sich Pat Farrells Augen mit Tränen. Erneut spricht sie vom großen Privileg, Betroffenen in einem so entscheidenden Moment ihrer Geschichte beistehen zu können. Dann versagt ihre Stimme.
So, again, that was a great privilege.
Nach allem, was sie in Süd- und Mittelamerika erlebt hat, muss die Rückkehr in den Norden der USA nicht nur ein klimatischer Schock gewesen sein, sondern auch ein kultureller. Und ob, bestätigt Pat Farrell, und versucht sich zu fassen.
I think having shared their faith and their struggle, which so enriched my own.
Für mich war es eine sehr bereichernde Erfahrung, den Glauben und Kampf mit diesen Menschen zu teilen. Ihr Mut und ihre Bereitschaft, für eine bessere Zukunft zu sterben, wird für immer tief in meinem Herzen eingebrannt bleiben. Seit meiner Rückkehr in die USA habe ich auch ein völlig anderes Bild und Verständnis von der amerikanischen Präsenz in der Welt und von der Zerstörung, den unsere Regierung und unser Militär rund um den Erdball angerichtet hat. Ich kann nicht mehr in dieser Kultur leben, ohne das bohrende Wissen um die Schuld unserer Regierung an vielen Orten dieser Welt, der Art, wie amerikanische Wirtschaftsinteressen als Maßstab für das Eingreifen in anderen Erdteilen benutzt wird, zum Schaden so vieler schutzloser Menschen. Ich hatte aber auch das Privileg, die Lebendigkeit der Kirche in solchen Situationen zu erleben, zu sehen, wie Menschen durch das Lesen der christlichen Botschaft dazu gebracht wurden, sich gewaltfrei für den Kampf um mehr Freiheit und Gerechtigkeit einzusetzen. Für mich war das wirklich eine sehr bewegende Erfahrung. Nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil und der Bischofskonferenz von Medellin gab es eine breite Graswurzelbewegung, die Menschen half, die biblische Heilsbotschaft zu lesen. Mit ihnen dann anschließend darüber zu reden, was der Inhalt nun bezogen auf ihr eigenes Leben bedeuten könnte, war buchstäblich revolutionär. Ich habe einfache Campesinos erlebt, die nach der Lektüre begriffen haben, Gott will nicht, dass sie arm und unterwürfig sind. Solche Erkenntnisse haben Biografien verändert. Diese Art von Kirche gibt mir Hoffnung und Lebenssinn.
That changed lives and that's the kind of church that gives me hope and gives me life.
Gott ist mit uns, weiterhin. Eine CD-Aufnahme der Ordensfrauen von St. Francis aus dem Jahr 2004. Gott ist mit uns, weiterhin, sollen auch die letzten Worte der Ordensgründerin Mutter Xavier gewesen sein. Zu Beginn umfasste ihre Ordensgemeinschaft in Dubuque über 1000 Mitglieder. Heute sind es gerade noch 270. Und nicht nur hier. Überall in den USA sind die Zahlen der Schwestern dramatisch zurückgegangen. Vor allem in den letzten Jahrzehnten. Mit ein Grund ist der immer tiefere Graben zwischen der männlichen Kirchenleitung in Rom und den amerikanischen Ordensfrauen an der Basis. Im April letzten Jahres kam es zum Eklat. Nach einer dreijährigen internen Untersuchung rückte der Vatikan den Dachverband der amerikanischen Frauenorden sich zu stark für arme und soziale Randgruppen einzusetzen und zu schweigen, wenn es um Themen wie Abtreibung oder Homo-Ehe gehe. Rom sah sich gar bemüßigt, die Frauen unter die Aufsicht dreier amerikanischer Bischöfe zu stellen. In den nächsten Jahren sollen sie die Statuten des Dachverbands neu formulieren, Liturgien und Rituale kontrollieren und auch sämtliche Veröffentlichungen. Ein echter Maulkorb-Erlass. Die Kritik aus dem Vatikan mobilisierte die Basis. In über 50 Städten der USA organisierten empörte Katholikinnen und Katholiken Mahnwachen. Zehntausende unterzeichneten eine Petition, in der sie die kritisierten Ordensfrauen unterstützten. Auch männliche Ordensgemeinschaften und Gläubige aus aller Welt bekundeten ihre Solidarität. Der Dachverband der amerikanischen Frauenorden, dem 80% aller Nonnen angehören, wies die Vorwürfe aus Rom als unbegründet zurück. Um eine weitere Eskalation zu verhindern, bot er jedoch Hand zum Dialog. Mittlerweile ist es zwischen Delegationen beider Lager zu einem ersten Treffen gekommen, aber außer einem dürren Kommuniqué ist nichts weiter an die Öffentlichkeit gedrungen. Pat Farrell, bis vor kurzem Vorsitzende des Dachverbands der amerikanischen Frauenorden und ist weiterhin in dessen Leitung. Auf den Konflikt mit der römisch-katholischen Kongregation in Rom angesprochen, meint sie:
Let me just say, first of all though, to put this in context, this is nothing new.
Lassen Sie mich das Ganze zunächst in einen größeren Zusammenhang stellen. Der Konflikt zwischen Teilen der Kirche ist nicht neu. Der dauert schon seit Jahrhunderten. Als das Zweite Vatikanische Konzil uns Ordensfrauen aufforderte, den Geist unserer Gründerinnen und Gründer zu erforschen, entdeckten fast alle von uns die Konflikte, die wir mit dem Vatikan hatten, mit der institutionellen Kirche.
Aber die Kritik aus Rom ist doch für Sie auch demütigend und ein Zeichen der Geringschätzung Ihrer Arbeit als Ordensfrauen.
Yes, I would say so, and I think it.
Ja, das würde ich auch sagen. In unserem Fall geht es eindeutig um den Zusammenprall zwischen Teilen der Kirche, die den Geist des Zweiten Vatikanischen Konzils angenommen und vertieft haben, und jenen, die davor zurückgewichen sind. Die US-amerikanischen Ordensfrauen haben das Zweite Vatikanum sehr gewissenhaft studiert und mit großer Begeisterung zu eigen gemacht. Wir haben unsere Leben tiefgreifend verändert. In den 50er Jahren führten wir einen höchst rigiden Lebensstil, weit entfernt vom Gros der Gesellschaft. Eine der wohl wichtigsten Änderungen, die wir vollzogen, wir wechselten von hierarchischen Führungsstrukturen, von Gehorsam und Autorität, zu einem sehr partizipativen Modell.
And then the Second Vatican Council inviting us to discern the signs of the times.
Zudem forderte uns das Zweite Vatikanische Konzil auf, die Zeichen der Zeit zu lesen und offen zu sein für die Welt, um Gott darin zu begegnen. Folglich haben wir uns mit großem Elan in viele neue Ämter begeben. Wir haben uns Gruppen für soziale Gerechtigkeit angeschlossen. Wir sind zu Menschen in Elendsvierteln und so weiter. Diese Erfahrungen haben uns stark geprägt und verändert. Ich weiß nicht, ob man das im Vatikan begriffen hat. Ich fürchte, man hat dort einiges missverstanden. Es gab auch Angst vor den Änderungen, die wir vollzogen haben.
Ein Stück weit geht es wohl auch ganz konkret um die Angst vor Frauen, oder nicht?
Absolutely. And of course, one of the accusations, as you know, is of radical feminism.
Man wirft uns ja unter anderem radikalen Feminismus vor. Ich interpretiere diesen Vorwurf als Zeichen der Angst vor der Anerkennung des rechtmäßigen Platzes von Frauen auf allen Stufen.
Which is recognizing the rightful place of women at all levels.
Nun hat ja früher oberster Boss, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, vor einigen Wochen das Zepter abgegeben. Wie haben Sie persönlich auf den Rücktritt von Josef Ratzinger reagiert?
Bei mir hat das wirklich einige Bewunderung ausgelöst. 600 Jahre lang ist so etwas nicht passiert. Den Mut für diesen Schritt aufzubringen, finde ich großartig. Er ist auch ein wunderbares Modell für den Rest der Gesellschaft, speziell für alternde Leute, der Welt öffentlich einzugestehen, ich habe nicht länger die Energie und die körperliche und geistige Kraft für diese Arbeit.
Sein Rücktritt kam in einem sehr kritischen Moment. Die römisch-katholische Kirche kämpft mit einer ganzen Reihe von Skandalen. Da ist zum Beispiel der Finanzskandal, dann gibt es Gerüchte um Verbindungen zur Mafia und schließlich ist da die nicht endende Kette von Enthüllungen um den sexuellen Missbrauch von Minderjährigen.
All of the scandals have uncovered terrible.
Alle aufgedeckten Skandale sind schrecklich, bedauernswert und beschämend. Sie sind unentschuldbar und sie zu vertuschen ist ein Skandal für sich. Dennoch glaube ich, dass das Ganze letztlich auch etwas Positives hat, weil es zu Veränderungen führen wird, hoffe ich.
Aber der Druck zur Veränderung kommt nicht aus dem Innern der römisch-katholischen Kirche, sondern von außen, allen voran von den Opfern der pädophilen Übergriffe und zu einem gewissen Teil von den Medien.
Yes, but it is a pressure for change and I think it's needed.
Ja, aber der Druck ist nötig und zwingt zum Wandel. Die ans Licht geförderten Skandale werfen auch Fragen auf nach dem Umfeld, das solche Dinge überhaupt zulässt. Die Änderungen, die wir begonnen haben, sind erst auf wenigen Ebenen durchgesetzt. Aber wenn die Veränderungen, die das Zweite Vatikanum vorgesehen hat, jetzt nicht umgesetzt werden, gerät die Kirche in eine sehr gravierende Situation. Sie läuft Gefahr, immer bedeutungsloser zu werden.
Wenn ich Ihre Geschichte höre und den Kampf mit der männlichen Hierarchie der Glaubenskongregation, haben Sie nie daran gedacht, dieser Institution einfach den Rücken zu kehren und einen eigenen neuen Weg zu gehen?
Actually, no.
Und weshalb nicht?
Because it's my church. And I am the church. It would be one thing.
Weil es meine Kirche ist. Ich bin die Kirche. Es wäre etwas anderes, wenn man mich aus der Kirche werfen würde. Aber ich habe nicht vor, sie freiwillig zu verlassen. Die Situation, in der wir uns befinden, verdient all meine Kraft, um weiterzukämpfen, um Räume zu öffnen für eine Kirche, in der alle Menschen willkommen sind. Ich glaube, dafür bin ich im Dachverband der amerikanischen Frauenorden jetzt am richtigen Platz.
That's actually, I think, where I find myself right now with LCWR.
Die Franziskanerin Pat Farrell in einer Sendung von Rita Schwarzer, die sie bereits vor der Papstwahl aufgenommen hat.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.